Guten Morgen nochmal alle. Es ist nun schon einige Monate her, dass ich über das Thema Gesetz und Gesetzlichkeit gepredigt habe. Und damals haben mich verschiedene Geschwister angesprochen und gemeint, dass man das noch ergänzen müsste. Wie soll man jetzt in der Gemeinde mit dem Thema wirklich umgehen? Wie erkenne ich Gesetzlichkeit in meinem Alltag? Wie unterscheide ich Gesetzlichkeit und Heiligung? Was zählt jetzt eigentlich? Also gut, ich versuche es. Es kann etwas länger dauern. Ich bitte schon jetzt um eure Geduld, weil ich werde auf Dinge zurückkommen, die ich im Mai damals schon gesagt habe. Genau, es gibt 5 Punkte, die Anfänge, das Missverständnis von Gesetzlichkeit, die Attraktivität, die Folgen und der Weg zurück. Es geht um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit vor Gott. Wie wird man vor Gott gerecht? Ein anderes Wort dafür ist Rechtfertigung. Das ist der Punkt, um den es sich dreht. Wer ist gerecht vor Gott? Ich möchte die geschichtlichen Eckpunkte noch mal kurz aufgreifen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Folie. Ab dem Jahr 605 vor Christus musste das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Babylon. 538 durften dann die ersten Juden wieder zurück in ihr Land. Sie bauten die Stadtmauer auf in Jerusalem und auch den Tempel. Und einige gottesfürchtige Juden hatten damals die Frage gestellt, warum mussten wir in die Gefangenschaft? Wir sind nicht mehr gerecht vor Gott anscheinend. Warum kam Gottes Gericht über uns? Und sie erkannten damals den Grund, Gott hat uns wegführen lassen, weil wir die Gesetze nicht beachtet haben. Und genau das hat ihnen Gott ja auch angekündigt. Wenn sie seine Gebote und Ordnungen beachten würden, dann würde er sie segnen. Wenn sie das Gesetz aber missachten würden, dann bringe das Gottes Fluch. Und als sie das ganz erkannt haben, haben sie sich ganz neu mit dem Gesetz, mit der Tora beschäftigt und gefragt, wie können wir Gottes Willen tun und wann übertreten wir seine Gebote? Das wollen wir vermeiden. Und so entstanden nach der Rückkehr aus dem Exil mehrere Gelehrtenschulen. Zum Beispiel hier in Gelb die Schule der Sopharim, die erste Schule, die sich da mit diesen Gesetzen befasst hat, sie ausgelegt hat, erklärt hat und gefragt, wie können wir diese Gebote einhalten? Wir wollen es verhindern, wieder in Gefangenschaft zu kommen. Und mit der Zeit fingen sie an, um die eigentlichen Gebote Gottes noch weitere Gebote und Regeln, also menschliche Gebote, herumzubauen, so wie Zäune, damit man schon durch den äußeren Zaun aufgehalten wird und das ursprüngliche Gesetz nicht bricht. Und so kamen mit der Zeit zu den alttestamentlichen Gesetzen aus den Büchern Mose noch weitere neue Regeln, menschengemachte Regeln hinzu. Und diesen Zaun, den die Sopharim bauten, den nennt man die rabbinischen Gesetze oder die Gesetze vom Zaun. Es kam dann noch diese Schule der Tanaim und später dann die Schule der Amoraim, die ging sogar bis ins 16. Jahrhundert. Und die fügten anfangs hunderte von neuen Regeln und Gesetzen dazu, später tausende. Und das eigentliche Gesetz von Gott trat dadurch in den Hintergrund und diese vielen Schutzzaunregeln, also die nachträglichen Ausführungsbestimmungen, die traten immer mehr in den Vordergrund. Ich habe euch damals ein Beispiel geschildert, wie aus diesem einen Vers, auch aus dem zweiten Buch Mose, 2. Buch Mose 23, 19, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Wie aus diesem einzigen Vers hunderte von neuen Regeln und Gesetzen erschaffen wurde. Und die Auswirkungen gibt es noch heute, nämlich die ganzen Regeln um das koschere Essen, an die sich auch heute noch viele Juden halten. Genau, wie ihr seht, als der Herr Jesus auf der Erde lebte, da ist er auch diesen Schriftgelehrten begegnet, damals diesen Tanaim. Auch Saulus war so einer ursprünglich, so ein Schriftgelehrter, ein Tanna. Auch dieses Regelwerk, das diese Schriftgelehrten im Laufe der Jahrhunderte zusammengestellt haben, das gibt es auch heute noch und es wird weiter gelehrt. Diese Schriftensammlungen sind die Mischna, die Gemora und der Talmud, wie ihr seht. Und es sind Bände, zigtausend Seiten voll. Beim letzten Mal habe ich euch aus den Regeln mal vorgelesen, aus dem Talmud, wer wie viel Zwetschgen von seinem Baum wann ernten darf und wie viel er genau im Zehnten abgeben muss. Aber das erspare ich euch heute. Ihr könnt es selber mal nachlesen, zum Beispiel unter dieser Adresse. Hier ist eine Seite aus dem heutigen Talmud. Das Einzige, was vom ursprünglichen Wort Gottes, vom Gesetz, also von den fünf Büchern Mose, übrig geblieben ist, ist wahrscheinlich die Kapitelangabe da in der Mitte. Alles andere sind Schutzzäune, Auslegung dieser Schutzzäune und weitere Kommentare von Rabbinern. Im Neuen Testament werden die Begriffe Mischna, Gemora und Talmud nicht erwähnt, aber auf die Sache wird sehr oft Bezug genommen. Wenn im Neuen Testament, wenn wir da lesen, dann lesen wir von Überlieferung der Väter oder Überlieferung der Alten oder die Tradition der Väter. Dann ist genau dieses Regelwerk gemeint. Warum rufe ich diese Dinge, diese geschichtlichen Dinge nochmal wach, nochmal in Erinnerung? Weil es auch unsere Geschichte ist. Die meisten von uns werden wahrscheinlich keine jüdischen Vorfahren haben, nehme ich mal an. Aber trotzdem ist es unsere Geschichte, weil wir in den jüdischen Ölbaum eingepfropft wurden. So hat der Paulus das mal ausgedrückt. Und ich habe das wiederholt, um das in Erinnerung zu rufen, damit es uns schockt und abschreckt, den gleichen falschen Weg zu gehen. Für wen ist die Predigt heute gedacht? Für alle, die noch nicht an den Herrn Jesus glauben. Ihr könnt vielleicht erkennen, was wirklich wichtig ist im Glauben an den Herrn Jesus. Um was geht es wirklich? Für alle Junggläubigen, ihr habt die Gelegenheit, nochmal zu reflektieren. Was habe ich da eigentlich angenommen? Für was habe ich mich entschieden? Was wird mir hier in Traunreuth oder an anderen Orten von den Geschwistern vorgelebt? Und was von diesen vorgelebten Sachen hat wirklich mit dem Glauben zu tun, mit dem Wort Gottes? Und ich hoffe, dass ihr Fragen stellt. Nicht unbedingt jetzt nur mir, sondern den Geschwistern, die schon länger im Glauben stehen. Und für alle, die schon viele Jahre im Glauben sind, ist es vielleicht eine Herausforderung, sich zu prüfen. Habe ich den Weg der Gnade, den ich mal begonnen habe, vielleicht schon verlassen? Bin ich noch in Jesus? Hänge ich noch am Weinstock oder hänge ich vielleicht an anderen Dingen, wie der Tradition? Und ich bitte euch, das ernstlich zu prüfen. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich ganz sicher, dass sie vor Gott gerecht sind. Wer denn sonst, wenn nicht wir, dachten sie. Ich habe zu Beginn gesagt, es geht um das Gerechtsein vor Gott. Die Schriftgelehrten vom Volk Israel sind der Annahme verfallen, sie könnten durch das Einhalten der Gesetze, also das Einhalten von Gottes Gesetzen und von ihren Gesetzen, von den Schutzzäunen, dachten, sie könnten vor Gott dadurch gerecht werden. Sie dachten, wenn wir es nur schaffen, gegen keines dieser Gesetze zu verstoßen, dann wird Gott uns annehmen und uns gerecht sprechen. Ein fataler Irrglaube, denn Gott hat nie jemanden aufgrund seiner Werke, aufgrund des Einhaltens von Gesetzen gerecht gesprochen. Nie. Auch im Alten Testament nicht. Du denkst dir vielleicht, aber Gott hat doch die Gesetze gegeben, das war doch schon ganz am Anfang. Genau. Gehen wir fast an den Anfang zurück. Ihr seht ja auf der Folie, 1250 vor Christus ungefähr hat Mose das Gesetz am Berg Sinai empfangen. Aber gehen wir noch weiter zurück. 430 Jahre vorher hat Gott bereits jemand gerecht gesprochen. Im ersten Buch Mose in Kapitel 15 lesen wir davon. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und Abraham war der Erste. Also bevor das Gesetz am Sinai gegeben wurde. Gott hat Abraham gerecht gesprochen, weil er glaubte. Aus Gnade, nicht aus Werken. Und das hat sich bis heute nicht geändert. In Römer 3, Vers 28 können wir lesen, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder im Epheserbrief, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, und wozu ist dann das Gesetz überhaupt dem Volk gegeben worden? In Römer 3, Vers 20 wird es ganz deutlich ausgedrückt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oder in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Und Gesetzlichkeit ignoriert all dies und sucht nach Selbstrechtfertigung, nach Selbstheiligung. Und das ist es, was der Jesus bei den Pharisäern und Schriftgelehrten so kritisiert hat. Sie meinten vor Gott gerecht zu sein, weil sie alle möglichen Gebote halten, beziehungsweise sie meinten diese zu halten. Ein Großteil der Evangelien handelt davon, wie Jesus den Pharisäern in diesen Punkten widerspricht oder die Menschen vor den Pharisäern warnt. Und wenn du dich darüber freust, dass du im Glauben gut unterwegs bist, viele Dinge äußerlich im Glauben gut hinbekommst, du liest regelmäßig in der Bibel, du betest, du mordest und stiehlst nicht, du gehst auch jeden Sonntag in die Gemeinde und so weiter, wenn dir das innere Ruhe verschafft und dich vielleicht auch ein wenig stolz machen lässt, dann solltest du diese Aussage Jesu aus der Bergpredigt hören. Sagt er nämlich, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ich denke, dass der Herr Jesus hier ausdrücken will, wenn du wirklich durch das Halten von Geboten und Gesetzen Gott gefallen willst, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann musst du dich gehörig anstrengen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich schon ganz schön angestrengt, aber wenn deine Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, so wirst du gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Die Juden zur Zeit Jesu hielten ja Ausschau nach dem Messias. Nach dem Messias, der kommen und sein Königreich aufrichten wird. Und sie wussten, Gerechtigkeit vor Gott, das ist das Mittel, durch das komme ich in das Königreich. Also die Rechtfertigung. Und Jesus bot den Menschen Gerechtigkeit an, aber er bekam Widerspruch von den Pharisäern. Die Pharisäer erhoben nämlich den Anspruch, Gerechtigkeit durch ihre Lebensart und Lebensweise anzubieten. Mach alles so wie wir, dann wirst du gerecht und bist mit dabei. Und die Menschen damals waren versucht zu denken, okay, dann werden wir uns euch zu Vorbildern nehmen und euch nacheifern. Aber Jesus warnt sie vor diesem Weg der Selbstgerechtigkeit. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr nicht hineingehen. Vielleicht kennt der eine oder andere den Arnold Fruchtenbaum oder hat von ihm schon etwas gelesen. Diesen messianischen, also christusgläubigen Juden, der versteht diesen Vers als zentralen Vers der Bergpredigt. Er liest die Bergpredigt als Gegenüberstellung von verschiedenen Maßstäben. Jesus stellt den Maßstab von Gerechtigkeit vor, den die Pharisäer leben, und er stellt den Maßstab der Gerechtigkeit gegenüber, den das Gesetz lehrt, das eigentliche Gesetz. Und Jesus vergleicht also, was sagt ihr Pharisäer dazu und was sagt Gottes ursprüngliches Gesetz? Und dieses Hin und Her, dieses Vergleichen, das spiegelt sich auch in der Form wieder. Ihr habt gehört, Punkt, 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 ich aber sage euch. Wir kennen ja einige steile Aussagen aus der Bergpredigt. Zum Beispiel, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Oder ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also wir sehen, die Pharisäer haben versucht, Gottes Gebote rein äußerlich zu halten. Und Jesus macht den Zuhörern klar, auf dem Weg über das Gesetz in Gottes Königreich zu kommen, da musst du das Gesetz buchstäblich und innerlich einhalten. Und spätestens, wenn wir diese klaren Worte Jesu aus der Bergpredigt hören, dann müssen wir uns eingestehen, das schaffe ich nicht. Ich kapituliere. Ich würde die Gebote gern halten, aber ich scheitere. Jeden Tag. Und wenn du das erkennst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn durch ihn, also durch Christus, durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Also er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Sie kommt von ihm, die Gerechtigkeit. Nicht durch das Halten von Geboten. Es geht aber nicht nur um den Weg zum Heil, also den Weg zur Errettung. Wie werde ich gerecht? Ja, die Rechtfertigung habe ich ja oben in der Titelzeile geschrieben, sondern es geht in unserem Leben auch um Heiligung, den Weg der Heiligung. Thomas. Gott möchte uns Christus ähnlicher machen. Wir sind zwar von unserer Stellung her bereits heilig, Gott sieht uns bereits so, aber in unserem praktischen Leben zeigt sich dies nur allmählich, je nachdem, wie stark wir geistlich wachsen. Und bei diesem Wachstum, bei der Heiligung, da ist unsere Mitarbeit gefragt. Wir sind maßgeblich daran beteiligt, wie wir Christus ähnlicher werden. Und wegen dieser unserer Mitarbeit an der Sache gibt es auf dem Weg der Heiligung auch die meisten Spannungen in Bezug auf Gesetzlichkeit. Nun wird aber Heiligung und Heiligkeit in unseren Gemeinden oft im Rahmen eines christlich sozialisierten Umfeldes definiert. Also ob jemand in der Heiligung gut unterwegs ist, hängt von den Normen der jeweiligen Bezugsgruppe ab, zum Beispiel der Gemeinde oder dem Freundeskreis. Ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine liebe Schwester aus Trostberg, die ich zum 80. Geburtstag bei ihr daheim besucht habe. Und als ich gerade bei ihr war, da kam der Bürgermeister, auch um ihr zu gratulieren. Sie hat mich vorgestellt und darauf hingewiesen, dass ich von ihrer Kirchengemeinde sei und dass in dieser Gemeinde niemand Alkohol trinke. Sie hat es ganz stolz berichtet. Diese liebe Schwester hat das Trinken von Alkohol mit sündigem Verhalten gleichgesetzt, weil wahrscheinlich beide Dinge in ihrem Umfeld, in der Vergangenheit, zu viel Leid in ihrem Leben geführt haben. Um Jesus ähnlicher zu werden, hätte sie damals wahrscheinlich einem Junggläubigen empfohlen, trink bloß keinen Alkohol, dann wirst du ein guter Christ. Zack, bumm, da ist das neue Gebot. Ein guter Nachfolger Jesu trinkt keinen Alkohol. Zur Zeit von Paulus ging es in vielen Gemeinden um die Frage, dürfen wir Fleisch von Götzenopfern essen? Verunehren wir Gott nicht damit? Ich glaube, da drehen sich unsere Gedanken jetzt heutzutage nicht darum. Aber um was drehen sich unsere Gedanken in Bezug auf Gesetzlichkeit? Ist es angemessener, beim Singen zu stehen oder zu sitzen? Verunehrt ein Mann Gott, wenn er einen Ohrring trägt? Verunehrt eine Frau Gott, wenn sie Hosen trägt? Hebt man die Hände beim Beten besser in die Höhe oder besser vor den Bauch oder Brustkorb? Wie lang dürfen die Haare sein? Darf ich als Christ überhaupt einen Messenger-Dienst benutzen? Das sind alles Dinge, die sind stark von der Norm unserer Bezugsgruppe abhängig, von der Gemeinde, in der du dich befindest. Die Jugendlichen würden sagen, das hängt davon ab, in welcher christlichen Bubble du bist. Kleidung, Outfit, Verhalten, alles äußerlich wahrnehmbare Dinge. Und merkt ihr was? Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gesetzlichkeit hat eine große Attraktivität. Sonst hätte die Gesetzlichkeit nicht mehrere Jahrtausende überdauert. In der folgenden Bildsprache erklärt Jesus uns etwas über Gnade und Gesetz. Lukas 5, 37 und die folgenden Verse sagt er: Niemand füllt neuen Wein, ein Bild für die Gnade, in alte Schläuche, ein Bild für das Gesetz. Also niemand füllt neuen Wein, die Gnade, in alte Schläuche, das Gesetz. Denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Was will Jesus ausdrücken? Leute, ich bin nicht gekommen, um meine Lehre in eure pharisäischen Formen hineinzutun. Eure Form ist brüchig. Sie hält das Neue nicht aus und würde zerreißen. Ich bringe eine neue Lehre, die passt nicht in euer Zaunsystem. Und Jesus führt fort im Vers 39, den ihr schon seht, und niemand, der alten Wein trinkt, will sogleich neuen Wein, denn er spricht, der alte ist besser. Der alte Wein, das Gesetz, ist besser. Das Gesetz ist dem Menschen lieber als die Gnade. Komisch. Aber der alte Wein ist milder. Die Botschaft des Gesetzes geht uns leichter und flüssiger hinunter als das Evangelium anscheinend. Es entspricht unserem alten Wesen anscheinend irgendwie mehr. irgendwelchen Lehrern zu folgen, die uns sagen, opfer das, mach dies und mach dies nicht, mehr als die Gnade, die Jesus uns bringt. Gesetzlichkeit ist angenehmer, weil ich von niemand abhängig bin, auch nicht von der Gnade Gottes. Ich kann mir selbst auf die Schulter klopfen und stolz auf mich sein. Und das ist doch angenehm. Es ist einfacher, Geschwister entsprechend ihres Verhaltens oder ihres Äußeren in eine Schublade zu stecken, als mit ihnen zu reden, langsam eine Vertrauensbeziehung zu ihnen aufzubauen und allmählich von ihnen die Erlaubnis zu bekommen, in ihr Inneres blicken zu dürfen und zu erfahren, warum tun sie so etwas. Es ist einfacher, nach klaren Regeln und Geboten zu handeln und andere ebenso danach zu beurteilen. Aber die Wirklichkeit lässt sich eben oft nicht mit ein paar einfachen Regeln und Geboten einfangen. Gesetzlichkeit ist so attraktiv, weil es vermeintlich leichter ist, sich an Äußerlichkeiten zu orientieren und einfache Lösungen zu suchen. Die Folgen vom gesetzlichen Denken. Zunächst einmal verspricht es dem, der sich an Geboten orientiert, Sicherheit. Das ist auch ganz normal und gut so, denn ganz ohne Regeln kommen wir in der Gemeinschaft nicht aus. Der Fahranfänger, der orientiert sich ganz eng an den Verkehrsregeln, was auch gut ist. Und der Anfänger im Glauben orientiert sich ganz stark an dem, was in der Gemeinde so gelebt wird. Da sind auch viel klar definierte Regeln mit dabei. Regeln, durch die wir zum Beispiel gemeinsam Gottesdienst oder Abendmahl feiern können. Es ist zum Beispiel geregelt, wann der Gottesdienst beginnt. Ja, es ist geregelt, wer durch den Gottesdienst leitet und wer Musik macht. Und das ist auch gut so, weil es gibt uns allen Sicherheit und Klarheit, wenn das vorher klar ist. Es gibt auch Regeln, die man sich selbst gibt und die auch gut sind. Weil ich weiß, diese Regel, die tut mir gut. Sie hilft mir zum Beispiel, regelmäßig in der Früh aufzustehen und dadurch Bibel zu lesen. Ja? Aber schwierig wird es, wenn ich diese Regeln anderen auferlege, die ich für mich selbst als nützlich erkannt habe, wenn ich das anderen auferlege, oder wenn ich in irgendwelche Regeln, die eigentlich organisatorischer Natur sind, wenn ich da geistliche Dinge hineinlege. Es gibt auch unausgesprochene Regeln, zum Beispiel, wie man sich im Gottesdienst oder im Abendmahl richtig verhält. Steht man im richtigen Augenblick auf? Sagt man im richtigen Moment Amen? Gibt es einen Augenblick, in dem es richtig ist, das Abendmahlbrot in den Mund zu stecken? Vielleicht, wenn ihr in eine Gemeinde kommt, wo ihr noch nie wart, dann wird es interessant. Dann drehen sich so Gedanken um solche, der Kopf um solche Gedanken. Verwende ich die richtigen Worte beim Beten? Kleide ich mich richtig? Und so weiter. Auch an all diesen Dingen orientiert sich ein Mensch, der jung im Glauben ist. Das gibt ihm Sicherheit. Aber es ist eine falsche Sicherheit, wenn er meint, damit Gott zu gefallen, wenn er diese Dinge alle nachahmt oder erfüllt. Denn durch all diese Dinge kann er Gott nicht näher kommen. Jesus sagte aber dieses Gleichnis zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten. In Lukas 18, Vers 9 folgende. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, der Jesus ist gemeint, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also Gesetzlichkeit bietet eine falsche oder vermeintliche Sicherheit an. Ja. Gesetzlichkeit führt dazu, dass wir uns nicht mehr an Gottes Heiligkeit orientieren, sondern uns miteinander vergleichen. Zum Beispiel beim Beten. Vielleicht kommen dir, genauso wie mir, manchmal während der Anbetungszeit auch solche vergleichenden Gedanken. Na, dieses Gebet zeugt doch von wenig geistlicher Reife. Ich bin da doch schon ein Stückchen weiter im Glauben. Selbstgerechtigkeit, Stolz und Hochmut sind die Folgen von gesetzlichem Denken. Und durch diese Selbstgerechtigkeit rauben wir Gott die Ehre. Ehre, die eigentlich er verdient hat und die nicht mir zusteht. Gesetzlichkeit geht auch oft mit Heuchelei einher. Matthäus 23 ist eine hervorragende Fundgrube für Gesetzlichkeit. Vers 4 und 5. Sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich habe euch beim letzten Mal von diesen Notausgängen und Schlupflöchern der Pharisäer berichtet. Vielleicht erinnert ihr euch an den Wassersack, den die Pharisäer unter den Sattel gelegt haben, wenn sie geritten sind, durch den sie das Sabbatgebot, nur 1000 Schritte an Land zu gehen, umgehen konnten. Sie waren ja auf dem Wasser, also sie waren nicht auf dem Land dadurch. Matthäus 23, die Verse 25 bis 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also jeder von uns muss aufpassen, dass er ehrlich ist und nichts vorspielt. Dadurch verführen wir andere Geschwister oder Ungläubige. Gesetzlichkeit führt auch zu einer Konzentration auf Nebensächlichkeiten. Das, was wesentlich ist, das gerät aus dem Blick. Und wir wachsen geistlich nicht mehr. Vers 23, in Kapitel 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Und die schlimmste Folge: gesetzliches Denken kann anderen Menschen den Weg zu Gottes Heil versperren. Durch gesetzliches Handeln predigen wir ein anderes Evangelium. Wir predigen Zäune statt Gnade. Vers 13: Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Der Weg zurück. Wie kommen wir als Gemeinde vom gesetzlichen Denken weg? Wie kann jeder Einzelne der Gesetzlichkeit entfliehen. Und dabei sind zwei Themen wichtig. Zwei Themen sollten im Zentrum unseres Nachdenkens stehen, wenn wir den Weg zurück einschlagen wollen. Und zwar das primär nicht, dass wir jetzt auf den anderen blicken und schauen, was macht der, was hat der, wie ist der, sondern die zwei Themen heißen die Größe meiner Schuld und die Heiligkeit Gottes. Wir neigen zu gesetzlichem Denken, wenn unsere Sicht auf die eigene Sünde zu oberflächlich ist und wenn unser Verständnis von der Heiligkeit Gottes zu gering ist. Die schreckliche Wahrheit über Sünde, über unsere Sünde, muss uns wirklich erfassen. Ich möchte euch die Verse von Jesaja aus Kapitel 6, die ersten Verse, vorlesen, was der Jesaja erlebt hat. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Heerscharen, gesehen. Also es ist heilsam, wenn wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie heilig Gott ist und wie furchtbar unsere Sünde und wie hoffnungslos wir ohne seine Gnade verloren sind. Gesetz kann deine Schuld nicht auslöschen. Ohne die Inanspruchnahme der Gnade ist jeder von uns verloren. Restlos. Wir müssen kapitulieren. Das war der eine Punkt auf dem Weg zurück, und der andere heißt Perspektivwechsel. Wir müssen den Blick vom Zaun wegheben hin zum Zentrum. Und das Zentrum ist Jesus. Wenn wir nur noch in Kategorien von erlaubt und verboten denken, verengt sich unser Blick. Der Glaube wird reduziert auf einen moralischen Verhaltenskatalog. Doch christlicher Glaube ist doch mehr als ein ethisches Regelwerk. Es geht um Beziehungen, um Beziehung zum Herrn, um Vertrauen, um eine innere Ausrichtung auf Jesus, auf das Gute, nicht auf die Zäune. Fragt einmal eure Jugendlichen. Viele wachsen mit der Vorstellung auf, dass der christliche Glaube ihnen vor allem sagt, was sie nicht dürfen. Alkohol, Freundschaften, Sex, Kleidung, Sonntagsarbeit und so weiter. Und je nach Gemeinde unterscheiden sich diese No-Gos, also diese Gesetze, diese Regeln, diese Verbote. Glaube fühlt sich manchmal für sie wie ein Zaun aus Regeln an, der Freiheit verhindert, statt sie zu ermöglichen. Der Glaube wird als Einschränkung wahrgenommen. Doch Paulus sagt im 1. Korinther 6, Vers 12: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und das ist der Blickwechsel, ein grundlegender Blickwechsel, Dinge geistlich am Wort zu prüfen. Es geht nicht mehr um die Frage, was darf ich tun, um nicht zu sündigen, sondern was dient mir oder anderen oder was dient Gott. Und dieser Perspektivwechsel, der braucht Mut und geistliche Reife. Aber er ist notwendig, wenn wir selbst in echte Nachfolge kommen wollen oder wenn wir Jugendliche oder neue Geschwister in echte Nachfolge führen wollen. Vom Zaun zum Zentrum. Regeln haben ihren Platz, das will ich nicht bestreiten. Sie können Orientierung geben und vor Schaden bewahren, aber sie sind nicht das Ziel. Das Zentrum unseres Glaubens ist eine Person, nicht ein Regelwerk. Jesus. Wir lernen, uns auf ihn auszurichten. Und wenn wir das lernen, dann wird unser Leben nicht von Zäunen mehr bestimmt, sondern von einer inneren Anziehungskraft zum Zentrum hin. Vielleicht muss sich der eine oder andere auch prüfen, suche ich meine Sicherheit vor allem in Regeln und in der Einhaltung dieser Regeln oder in der Beziehung zu Jesus. Statt uns zu fragen, wie nah wir an den Zaun heran dürfen, sollten wir fragen, wie wir näher zum Zentrum kommen. Nicht, wie weit darf ich gehen, ohne dass es Sünde ist, sondern was bringt mich näher an Jesus? Darf ich das? Ist eine Frage nach Grenzen. Und Paulus lenkt unseren Blick auf eine andere Dimension. Ist es nützlich? Oder in anderen Worten, hilft es mir, Gott ähnlicher zu werden? Dient es meinem Wachstum, meinem Charakter, meiner Beziehung zu Gott oder dient es anderen Menschen? Diese Art zu fragen fördert und erfordert geistliche Reife. Sie bringt mich weg von dem sturen Regelgehorsam hin zu einem reflektierten Glauben, der wirklich das Gute sucht. Hilfreiche Fragen können da zum Beispiel sein, welche Frucht bringt diese Entscheidung in meinem Leben? Fördert sie meine Gottesbeziehung oder lenkt sie mich ab? Stärkt es mein Gewissen oder macht es mein Gewissen stumpf? Baut es andere auf oder bringt es sie in Stolpern? Die Orientierung an solchen Fragen führt nicht zur Rechthaberei im Streit um die Wahrheit, sondern führt oft zur Rücksichtnahme und Nächstenliebe. Geistliche Reife entwickelt sich nicht durch Regeln, sondern durch Reflexion. Gemeinsame Reflexion im Gespräch miteinander. Also statt einfache Antworten auf komplexe Situationen zu geben, müssen wir lernen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Spannungen auszuhalten. Manchmal kann ich dem Bruder in dieser Situation keinen eindeutigen und einfachen Rat geben. Keine einfache Regel. Die jungen Gläubigen, die sollen den Mut finden zu fragen, warum machst du das? Ja, dass sie den Grund erfahren, warum sich jemand so verhält. Wir sollten biblische Prinzipien suchen statt Einzelregelungen. Was bedeutet Gnade? Was ist echte Freiheit? Wie sieht Verantwortung für dich aus? Diese Begriffe sind natürlich herausfordernd, aber sie sind der Nährboden für geistliches Wachstum bei mir und bei meinen Geschwistern. Statt auf jede einzelne Frage, die sich stellt, eine klare Ja- oder Nein-Antwort zu geben, können wir uns selbst und unsere Geschwister darin üben, Prinzipien zu erkennen und gute Entscheidungen zu treffen. Zwei Beispiele. Zum Feiern mit Freunden stellen sich viele Jugendliche, die noch Beziehungen außerhalb der Gemeinde haben. Die Frage ist nicht nur, ob man als Christ auf eine Party darf. Viel wichtiger ist, wie gehe ich dorthin? Mit welchem Ziel und mit welcher Haltung? Bin ich einfach nur Teil der Masse oder kann ich dort auch ein Segen sein? Werde ich da geprägt oder bin ich jemand, der dort prägt? Ist die Umgebung für mich herausfordernd oder eher gefährlich? Ein anderes Beispiel, Hochzeit der lesbischen Freundin. Eine echte Gewissensfrage, ob ich da hingehe. Die Angst, durch die Teilnahme Zustimmung auszudrücken, steht dann natürlich im Raum. Doch vielleicht ist eine bessere Frage, wie kann ich Beziehung leben, ohne meine Überzeugung zu verraten? Bin ich bereit, ein Mensch zu sein, der liebt, ohne alles gut zu heißen? Die Balance zwischen Wahrheit und Gnade ist herausfordernd, aber zentral. Gut, also jetzt habe ich einige Punkte schon gesagt. Und solche Fragen, die lassen sich nicht immer leicht beantworten. Aber genau das ist der Punkt. Und darum sollten wir uns es erlauben, uns selbst und anderen wirklich reflektierte Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die vielleicht etwas mehr Zeit zum Reifen benötigen. Entscheidungen, die nicht aus Angst vor Strafen entstehen, ja, weil das ja verboten ist, sondern aus der Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus möchte uns nicht mit Gesetzen und Regeln gefangen halten. Der Fokus sollte nicht darauf sein, was wir nicht dürfen, sondern was wir haben. Jesus. Er ist das Wertvollste und Schönste, was wir haben. Der Blick auf ihn verändert unser Leben. Deshalb ist der Perspektivwechsel so entscheidend. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Vertrauen. Nicht um Verbote, sondern um Beziehung. Nicht um Gesetzlichkeit, sondern um Freiheit, die in der Nähe Jesus entsteht. Wir brauchen keine Gemeinderegelliste, wir brauchen ein klares Zentrum. Und dieses Zentrum ist und bleibt Jesus. Amen.